und ist unser Leuchtturm. Jesus ist unser Leuchtturm. Gerade bei der Bibel gibt es ja manche Diskussionen und im Internet bin ich in den letzten Jahren immer wieder mal auf Diskussionen gestoßen. Wie glaubwürdig ist die Bibel und was ist daran glaubwürdig und was ist eher so Erzählung? Und da gibt es dann heftige Diskussionen. Und mit heftig meine ich wirklich heftig. Wenn man es nur liest, denkt man, oh Backe, wie hauen die aufeinander ein? Das ist manchmal nicht sehr schön. Im Gegensatz dazu empfiehlt Gott uns durch einen Verfasser der Bibel, nämlich durch Paulus, freundlich und gut begründet zu argumentieren. Und freundlich, so ist dieser Schneemann auch zu sehen, ja, der grüßt die Vorbeigehenden sehr freundlich. Und so sollte man sprechen mit Menschen, die andere Meinung haben. Freundlich und gut begründet. Und nicht, wie gesagt, wie es im Internet manchmal passiert, dass da Menschen aufeinander wirklich fast böse aufeinander losgehen. Auch Menschen, die vielleicht im normalen Leben nett wären, die sich in christlichen Gemeinden leider auch versammeln und da vielleicht höflicher miteinander hoffentlich reden, aber da doch sehr stark die Andersmeinenden heftig und scharf angehen. Das sollten wir nicht machen, sondern freundlich und gut begründet. Paulus schreibt das an seinen Schüler, Freund und ja, Sohn, so nennt er ihn sogar, Timotheus. Der ist einiges jünger. Leider sind unsere jüngeren Leute jetzt hier unterwegs, die sich vielleicht manchmal etwas hitziger noch sind, als die, die etwas älter sind. Wir haben uns schon ein bisschen abgemüht, unser Gemüt. Wobei, wenn man andere Diskussionen in unserem Land sieht, dann merkt man auch, wir können auch sehr unfreundlich und unhöflich aufeinander losgehen und auch nicht immer gut begründet. So, Paulus schreibt es also einen privaten Brief an Timotheus. Und ich habe es ein paar Mal gesagt, wenn solche privaten Briefe in der Bibel sind, ist manchmal etwas schwierig, das so zu verallgemeinern und auf uns anzuwenden. Denn das war ganz privat und persönlich geschrieben für einen Menschen. Und wir nehmen manchmal sehr schnell Bibelstellen und beziehen die auf uns, was wir eigentlich gar nicht so machen dürfen. Und die sind sehr eingeschränkt auf eine bestimmte Situation oder manchmal auch nur auf bestimmte Leute. Und deshalb finde ich das immer als Herausforderung, solche Bibeltexte zu nehmen und darüber eine Predigt zu halten. Weil ich durch den Timotheusbrief gehe, bin ich zu diesem Text gekommen, den ich euch jetzt vorlesen werde. Den würde ich normalerweise nie nehmen, um eine Predigt zu halten. Das ist dann die besondere Herausforderung für einen selber, sich damit zu beschäftigen. Und bevor ich das jetzt lese, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Komm und fülle diesen Ort mit deiner Gegenwart, so haben wir es gesungen. Das ist unser Gebet, denn deine Gegenwart ist es, die uns dein Wort aufschließt. Und sei du der Sprecher deines Wortes, sodass dein Wort unser Herz füllt und unseren Alltag prägen kann. Amen. 1. Timotheus Kapitel 2, von Vers 14 an. Rufe ihnen das ins Gedächtnis, so schreibt Paulus an Timotheus, rufe ihnen das ins Gedächtnis, was er vorher geschrieben hat, und beschwöre sie bei Gott, sich nicht um Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit gerade heraus verkündet. Man könnte auch sagen, klar verkündet, eindeutig. Dem gottlosen Geschwätz aber geh aus dem Weg, denn solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit. Und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur Streitereien hervorbringen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen, damit Gott ihnen vielleicht Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit schenkt und sie wieder zur Besinnung kommen und aus dem Netz des Teufels befreit werden, von dem sie gefangen gehalten werden, seinem Willen unterworfen sind. Seinen Willen unterworfen. Ich starte mal. Keine Wortgefechte. Wenn wir freundlich und gut begründet reden wollen und Menschen begegnen wollen, dann müssen wir Wortgefechte vermeiden. Bei Gefechten geht es darum, dass ich gewinne. Und wenn ich gewinne, verliere ich den anderen. Deshalb rufe ihn ins Gedächtnis, so schreibt Paulus an Timotheus, beschwöre sie bei Gott, sich nicht um Worte zu streiten. Man könnte auch sagen, mit Worten zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Es geht hier um Fragen des Glaubens. Es gilt aber, glaube ich, auch bei anderen Themen, die wir so haben. Heizungsgesetzgebung zum Beispiel in einem Land. Da kann man um Worte streiten und Wortgefechte führen und wir kommen doch nicht weiter und verlieren den anderen und die anderen. Das ist in der Erziehung auch genauso der Fall. Eltern und Kinder können Wortgefechte führen, dann gewinnen die Eltern, jedenfalls am Anfang, bis zu einer gewissen Zeit, sie gewinnen das Gefecht, verlieren aber das Kind, das Herz des Kindes. Keine Wortgefechte. Nun, wo sind in den Auseinandersetzungen, Diskussionen, wann führt zum Gefecht? Das weiß ich nicht genau. Das beschreibt Paulus auch hier vieles gar nicht so genau, was so Hintergründe sind. Das finde ich manchmal ein bisschen dramatisch in der Bibel, dass die so wenig Informationen gibt. Ja. Und das ist ja faszinierend. Ne? Das bedeutet ja, dass sie in viele Situationen hineinsprechen kann, die ganz unterschiedlich sind und in allen Kulturen auch von Bedeutung ist. Also wir sind hier dabei auch angewiesen auf das, was wir Pfingsten feiern, auf den Heiligen Geist. Wir haben nicht genau in der Tasche, wann sind es Wortgefechte? Wann sollen wir aufhören zu reden? Oder wann sollen wir aus dem Weg gehen? Dem aus dem Weg gehen, wie es später heißt, diesen Wortgefechten. Wir brauchen dadurch die Leitung des Heiligen Geistes. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die Erkenntnis von oben geschenkt bekommen, damit wir hier auf der Erde erkenntnisreich, gut begründet und freundlich Menschen begegnen und mit ihnen reden. Ich glaube, das betrifft alle Bereiche des Lebens. Hier geht es um die Frage des Glaubens, der Glaubenslehre. Das können wir erweitern auf alle Bereiche. Das kannst du auch auf dein Arbeitsfeld und Umfeld erweitern. Auch da kannst du beten, Heiliger Geist, fülle diesen Ort mit deiner Gegenwart. Und dann schenke, dass hier keine Wortgefechte geführt werden, die nur zu Streit führen und die alle ins Verderben irgendwie führen. Dem gottlosen Geschwätz aber geh aus dem Weg. Wo muss ich aus dem Weg gehen, wenn es wirklich gottlos wird? Und zur Verdeutlichung, Paulus spricht hier über Situationen in der Gemeinde hier. Er sagt Timotheus, ich will dir ein paar Informationen geben, wie du in diesem Haus Gottes, in der Gemeinde, dich verhalten sollst. Und dann heißt es, geh dem gottlosen Weg. Da steht im Grundtext, in dem biblischen Grundtext nicht gottlos, da steht eher so unheilig. Da weiß man nicht genau, wie ist die beste Übersetzung. Es gibt verschiedene Formen, das zu übersetzen. Die Übersetzer hier haben gottlos gewählt. Unheilig. Es geht um ein Gerede, in dem wir sozusagen uns um vieles bewegen, um Gott herum bewegen, aber um ihn herum. Er ist nicht so das Zentrum, auf das wir uns konzentrieren und ausrichten. Es gibt ein Gerede drumherum. So könnte man es vielleicht ein bisschen damit umschreibend wiedergeben. Und dem gehe aus dem Weg. Wann ist es soweit, aus dem Weg zu gehen? Da brauchen wir die Erkenntnis, die uns der Geist Gottes geben muss. worum ging es hier denn eigentlich bei diesem Geschwätz und bei diesen Wortstreitigkeiten? Ich sagte schon, Paulus gibt uns nicht viele Informationen. Im ersten Brief an Timotheus schreibt er von Fabeln und Mythen, die da kursierten in der Gemeinde und von endlosen Geschlechtsregistern. Und da rät er Timotheus auch, lass dich nicht drauf ein. Geh nicht drauf ein. Aber was waren diese Fabeln und Geschlechtsregister, wissen wir auch nicht genau. Manche vermuten, das ging um so, wie die Welt entstanden ist, dass sich da so verschiedene Mythen und Geschichten rumgerankt haben. Und bei den Geschlechtsregistern, das waren vielleicht die jüdischen Hintergrund, für die sind Geschlechtsregister in gewisser Form wichtig. Aber es gab auch andere Kulte, die haben mit diesen Geschlechtsregistern, den Abstammungsregistern gearbeitet. Also wir wissen gar nicht genau, worum es letzten Endes gegangen ist. Was wir wissen, dass die christliche Gemeinde nie ein Club von reinen Menschen war und der reinen Lehre. Es gab immer schon Auseinandersetzungen. Es gab immer schon, es war ein Sammelbecken von auch fehlerhaften und auch irrlichternden Aussagen und Meinungen, die in die Irre führten. Und wie ist es unter uns? Sind wir der Club der reinen Lehre? Die muss doch sauber sein, da muss doch alles in Ordnung sein. Das ist schön, wenn es so ist, aber das bedeutet ja, dass wir wenig Menschen haben, die aus ganz anderen Hintergründen kommen. Dass wir uns wenig um Menschen bemühen, die aus anderen Hintergründen kommen. Und da, wo es neue Aufbrüche gibt, da gibt es leider auch manchmal fehlerhafte Aufbrüche, wo manches schief läuft. Und deshalb haben wir viele Texte der Bibel, weil sie in Situationen hineinsprechen, in die christliche Gemeinde hinein, wo es schief läuft. Also wir müssen gar nicht die Erwartung haben, dass immer alles richtig und gut und sauber abläuft. Es wäre schön. Ja, das ist Gottes Ideal, was er uns vorstellt. Und diesem Ideal wollen wir immer nacheifern und nachgehen. Und deshalb haben wir biblische Texte und betrachten die. Doch die Wirklichkeit ist oft eine andere. Und in dieser Wirklichkeit leben wir unter der Leitung, mit der Gegenwart Gottes, unter der Leitung des Heiligen Geistes und müssen uns immer wieder zurechtfinden und immer wieder gute Wegweisungen finden. So was lag hier noch vor, an frommem, gottlosem Geschwätz? Noch einen kleinen Hinweis gibt uns Paulus hier in seinen Informationen an Timotheus. Dem gottlosen Geschwätz aber geh aus dem Weg, denn solche Menschen geraten immer tiefer in die Gottlosigkeit und ihre Lehre wird um sich fressen wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die gehörten zu dieser Gemeinde. Waren aber schon von Paulus, im ersten Brief wird das gesagt, mindestens Hymenäus, wurde schon sehr stark kritisiert und möglicherweise auch ausgeschlossen. Das heißt, er wird dem Satan übergeben. Wissen nicht, was es genau gemeint ist. Vielleicht Ausschluss aus der Gemeinde. Die von der Wahrheit abgeirrt sind. Wie sind sie abgeirrt? Indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. So zerstören sie bei manchen den Glauben. Ja, hier ist ein Trugschluss. Hier liegt ein Trugschluss vor. Hier haben Menschen noch von Auferstehung gesprochen, aber haben gesagt, geschieht nicht leiblich, nicht körperlich. Denn alle, die wir jetzt hier zusammen sind, wir sind schon auferstanden. Und es gibt keine Auferstehung der Toten irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist so eine zentrale Aussage der Bibel. Auferstehung. Von der dürfen wir nicht abweichen. Und nicht nur von der Auferstehung, sondern vom Inhalt. Es geht um den Inhalt. Der Begriff wird unterschiedlich gefüllt. Schon zur Zeit von Paulus, in Korinth, finden wir die Information, dass Paulus schreibt, wenn Christus auferstanden ist, wie können dann einige unter euch sagen, die Toten werden nicht auferstehen? Also auch da gab es schon wieder den Kampf und die Auseinandersetzung um diese Auferstehung. Das ist nicht selbstverständlich, an Auferstehung zu glauben. Auch damals waren die Leute nicht so dumm und haben gedacht, naja, das gibt es Auferstehung, widerspricht zu unserer Erfahrung, aber das glauben wir einfach so. Nein, die waren auch alle sehr, sehr skeptisch, so wie wir heute auch. Wenn wir den Begriff Auferstehung hören, dann sind wir erstmal skeptisch. Das widerspricht allem, was wir verstehen und erleben. Tod ist tot. Gibt es nichts anderes, keine Möglichkeit. Und hier scheinen Menschen, das deuten wir ein bisschen um. Diese Umdeutung hat es in der christlichen Theologie und leider gerade in der evangelischen Kirche auch sehr stark gegeben. Da wurde die Auferstehung immer genannt, wurde von Auferstehung gesprochen und geschrieben. Aber gemeint war nicht die leibliche, körperliche Auferstehung von Jesus, sondern dass Jesus so in dem Glauben der Jünger weiterlebt. Dadurch, dass die Nachfolger von Jesus weiterhin wirken, lebt Jesus weiter. Dadurch, dass er in Gedanken, auch in unseren Gedanken, weiter existiert, ist er auferstanden. Ganze Büchereien gibt es davon und an Universitäten wurde das gelehrt. Das war unter anderem ein Grund, warum ich nicht an der Universität studiert habe, weil ich wusste, da wird mein Glaube zerstört. Wenn ich da zu lange unter dieser Lehre sitze, dem kann ich nicht widerstehen. Ob das so ähnlich hier war, wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass es später, 50 Jahre später und wahrscheinlich auch zu dieser Zeit, auch so eine Lehre gab, die in christlichen Gemeinden sehr kursierte, man nannte sie dann Gnosis. Da ging es um wahre Erkenntnis und wer diese Erkenntnis hat, der war auferstanden. Weil er ein neuer Mensch war. Der schwebte ein bisschen über den anderen drüber. Das wurde auch mit Auferstehung formuliert. Ob das in der Situation schon war, wissen wir nicht genau. Wir haben dazu keine Quellen. Wir haben Quellen erst, die 50 Jahre später sind. So. Aber was klar ist, hier geht es um zentrale Aussage. Um etwas sehr Zentrales. Und dem widerspricht Paulus hier. Aber er sagt, das müssen wir freundlich machen. Wir müssen diesen zentralen Aussagen freundlich widersprechen und gut begründet. Und ich komme erstmal hier zur Freundlichkeit. In Vers 23 heißt es, lass dich nicht auf törichte und unsinnige Auseinandersetzungen ein. Du weißt, dass sie nur Streitereien hervorbringen. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Also nicht in Streit geraten bei den Auseinandersetzungen. Und auch nicht törichte und unsinnige Auseinandersetzungen aufsuchen. Was ist töricht? Man könnte auch sagen, dumme Auseinandersetzungen. Unsinnig könnte auch sagen, ungebildet, unverständig. Das sind die Formulierungen, die hier gebraucht werden. Es geht hier nicht um den IQ der Menschen, die da hier diskutieren. Sondern es geht um die Kenntnis des Glaubens und der Glaubenslehre. Und da schreibt Paulus hier, die muss mal da sein. Und oftmals redet man ein bisschen unsinnig und unverständlich. Man weiß gar nicht genau, was man glaubt. Und das, was dann so gesagt wird als Argumente und Begründungen, sind ein bisschen aus der Luft gegriffen. Und darauf lasse ich nicht ein, das führt nur zu Streitigkeiten. Und ich glaube, das könnt ihr auch erleben, habt ihr wahrscheinlich erlebt, wenn ihr mit Menschen gesprochen habt, die auch sehr christlich sind, wo ihr merkt, da kommen wir beim Punkte, da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung. Und wenn das nicht so zentrale Sachen waren, dann kann es schnell dahin kommen, dass du oder die andere Person gar nicht so genau weiß, was glaube ich denn hier in diesem Punkt und warum glaube ich das? Ja, ihr müsst nur mal mit jemandem sprechen, aus dem katholischen Hintergrund, zum Beispiel, vorhin habe ich das evangelisch genannt, katholisch nehme ich mal, über Firmung. Und was das bedeutet. Und dann mal hören, was der darüber weiß und was er nicht weiß. Und dann kann man schnell auch merken, das führt auch ein bisschen könnte in Auseinandersetzungen führen, die, wo keiner mehr genau weiß, was ist eigentlich der Inhalt. Worum geht es bei der Firmung denn? Andere Punkte gibt's, kann man auch finden, wo man sagt, wir wissen gar nicht so genau, was wir glauben. Und dann jetzt kommen wir zu uns, wissen wir, weißt du immer so genau, warum du was glaubst? Wir sollen freundlich diese Auseinandersetzung führen, aber auch gut begründet. Also selber wissen, warum wir was glauben. Und wenn ich das nicht weiß, gibt es hilfreiche Literatur, sich damit zu informieren, und manchmal hilft auch die Bibel, und sich da ein bisschen zu vertiefen und da mal ein bisschen zu studieren. und nicht nur ein paar Verse zu lesen, sondern sich da richtig mal so reinzuknien und zu wissen, warum glaube ich das eigentlich? Und was, wie kann ich das auch mit Hilfe der Bibel begründen? Die Begründung kommt nämlich hier bei dem begründeten Glauben. Bei dem nächsten. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Ein geschickter und geduldiger Lehrer. Ein geschickter und geduldiger. Da steckt Freundlichkeit und gute Begründung drin. Die gute Begründung steckt in dem Wort geschickt drin und die Freundlichkeit in dem geduldig. Dann ein geschickter Lehrer bedeutet einer, der etwas lehrfähig ist. Und wer lehrfähig ist, der muss wissen, was er lehrt und warum er was lehrt. Und was der Inhalt meiner Lehre ist. Ja, in der Schule, die Lehrer müssen eigentlich, die sind nur lehrfähig und können nur geschickt lehren, wenn sie eigentlich ihren Stoff kennen, wenn sie wissen, was denn so der Inhalt dessen ist, was ich da weitergebe. Aus Mathematik, Biologie oder sonst was. Und so geht es darum, dass ich gute Begründungen für meinen Glauben habe. Und gleichzeitig freundlich. Oder hier wird geduldig gezeigt, das ist eigentlich eine Form von Gelassenheit. Vielleicht können wir das sehen und lesen. Ja, das Gebet und Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhles. Ja, und der Stuhl kann schon viel tragen, ja, einen ganzen Elefanten. Das ist hier mit Geduld gemeint. Es gibt andere Begriff für Geduld, da ist was anderes. Hier geht es darum, die Fähigkeit zu haben, Lasten zu tragen. Also eine Stärke zu haben, es zu tragen und auszuhalten und nicht direkt zurückzuschlagen und die Last wegzuschmeißen. So als Lehrer, dass man da ist und weiß, ah, die jetzt vor mir sitzen, die kriegen das nicht auf die Kette, auf die Reihe. Ich könnte platzen. Und dann platze ich nicht, ich ertrage es, halte es aus, lasse Zeit, lasse den Schülern Zeit. Wenn wir jetzt mal das übertragen auf Erziehung. Ich lasse den Kindern, den Jugendlichen Zeit. Ich erwarte nicht, dass sie das schon voraussehen, was ich voraussehe. Und wo ich merke, wenn sie das und so machen, kommen sie doch da und dahin. Und ich lasse Zeit und halte das aus. Nicht zähneknirschend, nicht wütend, sondern mit Gelassenheit. Ich kann das lassen. Auch Zeit lassen. Und das ist eine Form von Freundlichkeit. Die, ich bleibe bei Erziehung, auch uns gut Eltern gut ansteht. Wenn wir das immer wieder einüben, dann, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind mit unseren Kindern, das auch stehen lassen können, aber das auch tragen und halten, aushalten. Und das dann gut begründen, geschickt sind, wie wir was vermitteln. Die gute Begründung kommt hier noch weiter, im nächsten. Der auch die mit Güte zurecht, ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzt. Mit Güte zurechtweist, da steckt auch ein gut begründetes Lehren drin. Der Begriff zurückweisen wurde hier gewählt für die Übersetzung. Man könnte aber den Begriff erziehen nehmen. Das ist fast derselbe Begriff wie da oben bei unsinnig. Nur oben unsinnig ist als Adjektiv und hier unten ist ein Verb. Und die Worte sind sehr verwandt. Eines ist Tätigkeitswort und das andere ist das Wie-Wort, aber in Negation, in Verneinung. So, das sind verwandte Worte, deshalb steckt hier drin, dass Paulus sagt, ihr sollt gut begründet was vermitteln. In dieser Formulierung steckt drin, ihr sollt so vermitteln, dass die anderen was lernen können, dass sie gebildet werden, dass sie verständig werden können. Und wie kann ich etwas im Glauben vermitteln, dass der andere verstehen kann? Dann geht es nicht darum, dass ich immer recht habe in der Diskussion, sondern dass ich eine Brücke baue. Genauso bei Erziehung. Das ist genauso in Diskussionen auf Arbeit. Das betrifft wahrscheinlich auch unsere ganze Diskussion, wo wir jetzt stehen bei der ganzen Frage, wie werden wir klimagerechter? Wie können wir so diskutieren und reden, dass Brücken gebaut werden? Dass ich also mit Güte die zurechtweise, die andere Meinung sind. Das bedeutet freundlich. Und zurechtweisen bedeutet, ihnen einen richtigen Weg weisen kann, sodass sie das verstehen können. Die müssen nicht einverstanden sein. die müssen auch nicht unbedingt verstehen. Es kann sein, dass ich mich so bemühe, aber die anderen, der andere versteht es trotzdem nicht. Das Entscheidende ist erstmal, dass ich mich bemühe. Das sagt Paulus. Und dann kann es sein, dass andere sich doch noch hartnäckig widersetzen. Aber ich kämpfe darum, dass ich mich bemühe, dass ich Brücken baue. Dass das, was ich sage, verständlich ist und für den anderen verständlich klingen kann. Ob der andere es dann versteht, verstehen will, verstehen kann, das habe ich nicht in der Hand. Darum muss ich mir auch keinen Kopf machen. Denn das muss ich im Auge haben, dass Gott sich einen Kopf drum macht. Ein geschickter und geduldiger Lehrer zu sein, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen, das ist das Ziel. Aber nicht das Endziel. Es geht darum, damit Gott ihnen vielleicht Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit schenkt. Das soll ich im Auge haben, wenn ich auf unterschiedliche Glaubensmeinungen treffe. Ich merke, da stimmt nicht was nicht. Das kann ich nicht mittragen. Dann geht es nicht darum, in Wortgefechte zu kommen, wo ich dann letztlich gewinne. Sondern es geht darum, dass der andere Mensch gewonnen wird. Und das kann nur Gott. Das kann ich nicht. Den kann ich nicht bekehren. Die kann ich nicht zur Umkehr bringen. Ich kann gewinnend reden. Aber das Gewinnen, die Person gewinnen kann nur Gott. Und damit lege ich schon die Spur zur nächsten Woche, nach Pfingsten. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der ist gekommen, um uns zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Der ist gekommen, um Menschen die Augen zu öffnen und das Herz zu erwärmen für die Erkenntnis der Wahrheit. Die Erkenntnis der Wahrheit lässt sich zusammenfassen in dem Wort Jesus. Wir singen in wenigen Minuten ein Lied. Wenn ich meine Predigt beendet habe, dann singen wir ein Lied und da wird einiges über Jesus ausgesagt. Und das kann ein Mensch nicht erfassen, wenn nicht der Heilige Geist an ihm wirkt und ihm das deutlich macht. Und ich bin nicht und du bist nicht zum Glauben an Jesus gekommen, weil du so verständig gewesen warst, so nett und brav oder weil du irgendeinen Vorzug hättest, sondern es war einzig und allein das Wirken des Heiligen Geistes. Warum der das bei dir gemacht und bei mir und bei anderen nicht, das wissen wir nicht. Das bleibt rätselhaft. Der ist nicht verstehbar. Der weiht uns nicht in alle seine Pläne ein. Wir können nur sagen, komm und fülle diesen Ort. Komm und fülle meine Arbeitsstelle, komm und fülle hier und dort, damit Menschen offen werden für dich. Und damit sie werden auch nur offen, wenn er wirkt. Unsere Aufgabe ist freundlich und gut begründet und auch klar und eindeutig zu sagen, wofür wir stehen, unseren Glauben zu verkünden, zu benennen, zu erklären. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist manchmal ein harter Job. Da muss man sich manchmal hinsetzen und wirklich sich mit was beschäftigen, wo das normalerweise nicht. Vielleicht mit Argumenten für den Glauben, warum es sinnvoll ist, überhaupt an Gott zu glauben. Oder warum gibt es das Leid? Ja, diese klassischen Fragen. Oder welche Gründe gibt es denn, dass es vernünftig sein könnte, dass Jesus tatsächlich leiblich auferstanden ist? Da gibt es ein paar Schriftsteller, Theologen und Nicht-Theologen, die haben sich da viel Mühe gegeben, auch Bücher dazu zu schreiben. Es gibt auch andere Fragen, über die sich man Gedanken machen muss. Warum gibt es dies und jenes in der Welt und anderes nicht? Warum kommen manche Menschen zum Glauben, andere nicht? Wir finden nicht immer Antworten, aber wir können manchmal gut begründet darüber reden und mehrere Antworten vielleicht finden, vielleicht auch mehrere Antworten, die richtig zu sein scheinen. Und diesem gut begründeten und freundlichen Reden macht sich vielleicht auch der Geist Gottes bemerkbar, dass manche zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, mit denen wir reden. Und vielleicht wir selber auch ein paar neue Dinge lernen. Weiterhelfen. Also, freundlich und gut begründet mit Menschen reden in allen Fragen des Lebens und vor allem des Glaubens. Die Fragen des Glaubens ging hier in diesem Text drum. Aber ich wiederhole nochmal, wir können das erweitern auf unser Leben im Umgang mit vielen anderen Menschen, mit denen wir uns begegnen, auf der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Erziehung vor allem auch, in dem Umgang in unserem Verein, in dem wir uns befinden, oder wenn wir in der Lage sind, mit politisch Verantwortlichen zu sprechen und denen auch einen Rat geben zu können oder auch nicht, oder mit denen zu reden. Das ist etwas, ja, wo ihr wahrscheinlich selber erfreut seid, wenn man in Gesprächen, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, gut begründet und freundlich miteinander reden kann. Dass es zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, das sollen wir im Auge haben. Das soll unsere Vision sein. Vision ist ja ein Bild, das Leidenschaft entfacht. Ist aber nicht unbedingt etwas, was ich immer direkt erreichen kann, sondern was weit vielleicht in die Ferne ausgeht. Vision hat die Aufgabe, Leidenschaft bei mir zu entfachen und nicht, dass ich immer alles richtig mache oder dass ich sofort was erreiche. Und wenn wir mit dieser Leidenschaft dann freundlich und gut begründet reden, mit dieser Leidenschaft, weil wir möchten, dass der Geist Gottes Menschen zur Umkehr führt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ja, dann sind wir gut aufgestellt und vorbereitet für das Wirken des Heiligen Geistes, der sicherlich dann gerne sich bemerkbar machen wird. Amen. Ich bete. Du bist der allmächtige Gott, der diese Welt geschaffen hat und sich nicht zurückgezogen hat, sondern hier und heute handelt und wirkt. Überall, wo wir sind, bist du auch schon. Und überall ist deine Gegenwart tätig. Und überall wird deine Wahrheit verkündet, weltweit um den Globus herum. Und wir sind Teil davon. Wir durften das miterleben und dürfen es weitergeben und beten, dass wir es in einer Art und Weise tun, die Raum lässt für das Wirken deines Heiligen Geistes, die freundlich und klar und gut begründet ist und abhängig ist von den Worten, die du uns in den Mund legst und die wir dann weitergeben dürfen. Amen.